Verena Friederike Hasel, der tanzende Direktor. Lernen in der besten Schule der Welt. Wenn man Eltern, Schuldirektorinnen und Politikerinnen nach der optimalen Unterrichtsform fragen würde, bekäme man vermutlich ein Dutzend verschiedene Antworten. Die einen bevorzugen klare Vorgaben, während andere die Verantwortung am liebsten komplett auf die Kinder übertrügen. Mindestens genauso wenig Konsens herrscht beim Thema Klassengröße, Notensystem oder Integration. Aber gibt es nicht ein Land, das die Antworten auf all diese Fragen schon gefunden hat? Wo Eltern, Kinder und Lehrer gleichermaßen glücklich sind? Doch, es gibt es. Diese Blinks beleuchten das Phänomen des neuseeländischen Bildungssystems aus der Sicht einer deutschen Mutter, die mit ihrer Familie ans andere Ende der Welt gezogen ist. Sie berichten von Schülerinnen, die gerne zur Schule gehen, und von Lehrern, die das Gefühl haben, dass ihre Arbeit einen Sinn ergibt. Blink Nummer 1. An neuseeländischen Schulen gehören Sprache und Gefühle zusammen. Als Verena Hasel ihre 8-jährige Tochter das erste Mal in eine Grundschule in Narrow Neck bringt, einem kleinen Ort auf der Nordinsel Neuseelands, betritt sie eine Welt der Sprache. Kurz zuvor war die ganze Familie mit Sack und Pack ins Flugzeug gestiegen, um für ein halbes Jahr am anderen Ende der Welt zu leben. Schon bald wird klar, dass den Kindern dort Schreiben und Lesen nicht nur einfach beigebracht wird. Sie lernen Buchstaben und Wörter zu lieben. Als Mutter und Tochter am Morgen des ersten Schultages ins Klassenzimmer kommen, bemerken sie einen verzierten Papierbaum an der Wand. Gerade ist ein Kind damit beschäftigt, das Wort Kompliment anzukleben. Stolz erklärt es ihnen, dass es sich um den Wortkrug der Klasse handelt, in dem besonders schöne Wörter aufbewahrt werden. Kurz darauf bekommt die Tochter ihr Schreibheft. Groß prangen bereits die Wörter Publishing Book darauf, weil die Lehrerin möchte, dass sich alle Schreibanfänger wie kleine Autoren fühlen. Einige Wochen später fegt ein heftiger Sturm über die Insel hinweg, der zum Stromausfall führt. Am nächsten Morgen möchte die Klassenleiterin wissen, wie die Kinder das erlebt haben. Hatten sie Angst? Welche Geräusche haben sie gehört? Sofort fangen die Kinder an zu schreiben. Es entstehen ausdrucksstarke Sätze wie »Der Regen fiel wie Jellybeans vom Himmel«. Solche Aufgaben sind für sie nichts Neues. Dahinter steckt die Idee, dass Schüler sich die Schreibweise von Wörtern besser merken können, wenn sie damit etwas Persönliches verbinden. An einem anderen Tag bilden die Schülerinnen beim Bookshopping mit Einkaufskörben eine Schlange. Auf einem Tisch haben die Lehrer Kinderbücher ausgebreitet und spielen Einkaufsberater. Nach ihrer Überzeugung gibt es keine Kinder, die nicht gern lesen, sondern nur solche, die noch nicht das richtige Buch gefunden haben. So kümmert sich eine Lehrerin gerade um einen Schützling, der unschlüssig ein Buch mit einer bebrillten Eule in der Hand hält. Ob er sich vorstellen könne, worum es in dem Buch geht. Zusammen schlussfolgern sie, dass das Thema Schlausein ist. Das mag der Junge, und so wandert das Buch in seinen Korb. Neuseeland hat sogar einen eigenen Buchclub für alle Schülerinnen und Schüler. 2016 rief der Lehrer Stephen Baker diesen als Twitter-Gruppe Chapter Chat ins Leben. Regelmäßig sammelt er Buchvorschläge und entwickelt Aufgaben dazu. An einem Stichtag können sich dann alle einloggen und nachschauen, was ihre Altersgenossen am anderen Ende der Insel erarbeitet haben. Bis heute haben schon 1000 Klassen teilgenommen. Blink Nummer 2. Im neuseeländischen Schulsystem werden Fehler als Ausdruck eigenständigen Denkens angesehen. Erinnerst du dich, wie eine typische Schulstunde früher für dich ablief? Erst kam wahrscheinlich der Stoff mit dem Lösungsweg, dann die Aufgabe, bei der du die erlernte Methode möglichst 1:1 anwenden solltest. Nicht Trial and Error, sondern richtig oder falsch. Das ist übrigens auch heute noch so. Das selbstständige Erarbeiten von Lösungswegen steht oft nicht im Lehrplan. In Neuseeland ist es genau umgekehrt. Kinder sollen kreativ werden und sich selbst zu helfen wissen, und deshalb werden Fehler als etwas Positives gesehen. Das zeigt sich auch in Mathematik. Machen die Schüler Fehler, schütteln die Lehrerinnen nicht einfach nur den Kopf. Stattdessen sind sie erfreut darüber, welche tollen Fehler ihre Schützlinge machen. Für sie sind Fehler der Beweis, dass die jungen Menschen selbst nachgedacht und einen eigenen Rechenweg gefunden haben. Ganz nach dem Motto, mit jedem Fehler kann euer Gehirn ein bisschen weiter wachsen. Das gilt aber nicht nur für Mathe. Ein paar Wochen nach ihrem Schulstart kommt die Tochter der Autorin mit ihrem ersten korrigierten Aufsatz nach Hause. Ihre Mutter staunt nicht schlecht. Kein einziges falsch geschriebenes Wort wurde durchgestrichen. Stattdessen stehen alle Verbesserungen in grüner Farbe fein säuberlich darüber. Als sie bei der Pädagogin nachfragt, erklärt diese ihr, dass Rot viel zu negativ konnotiert sei und das Durchstreichen von Wörtern nur die Leistung der Kinder herabwürdige. Der lockere Umgang mit Fehlern wird den Kindern auch von den Lehrern selbst vorgelebt. So stellt sich in einer Klasse die Klassenleiterin vor die Kinder und seufzt: "Wisst ihr, ich bin ja eigentlich ziemlich zufrieden mit mir, aber diese blöde Unordnung, die kann ich einfach nicht in den Griff kriegen. Habt ihr nicht auch etwas, das ihr gern besser machen wollt?" Sofort fangen die Jungen und Mädchen an, ihre guten Vorsätze auf Klebezettel zu schreiben. Ein Junge will noch viel mehr über die Tiere der Savanne lernen. Seine Sitznachbarin möchte öfter mit anderen teilen. Und ein vor ihnen sitzender Junge nimmt sich vor, seine Rechtschreibung zu verbessern. Am Ende hängen die Lehrerin und ihre Schüler ihre Zettel gemeinsam ans Fenster, wo sie für alle sichtbar sind. Kritikfähigkeit ist jedoch nicht das Einzige, was den Führungsstil der Lehrerinnen und Lehrer so besonders macht. Sie finden auch stets das richtige Maß zwischen Strenge und Lockerheit. Blink Nummer 3. Schüler bekommen Freiheiten, wenn sie sich zu gemeinsamen Werten verpflichten. Ob in der Schule, auf dem Spielplatz oder am Nebentisch im Restaurant. Die Erziehung von Kindern bewegt sich oft gefühlt zwischen absoluter Autorität und völligem Laissez-faire. Entweder wird der Nachtisch gestrichen, weil das Kind nicht stillsitzen will, oder das Eis landet nur teilweise im Mund, weil der Nachwuchs mit der Waffel in der Hand zwischen den Tischen Fang spielt. Aber gibt es nicht auch einen gesunden Mittelweg? In Narrow Neck existieren Grundwerte, die ein Handlungsrahmen für die Kinder sind und an die sich alle zu halten haben. Die vier Werte der Schule lauten: Verantwortung, Resilienz, Respekt und Wanaungatanga. Moment, Wanau was? Wanaungatanga ist ein Begriff aus der Maori-Sprache, der sich nicht übersetzen lässt. Die Maori beschreiben damit eine Gemeinschaft, die sich wie eine Familie umeinander kümmert. Damit die Kinder die Werte verinnerlichen, behandeln sie sie direkt im Unterricht. In der Biologiestunde zeigt sich, dass Biber resilient sind, weil sie ihre Dämme immer wieder aufbauen. Und Pinguineltern zeigen Verantwortung, weil sie auch bei schlimmen Unwettern für ihre Jungen jagen gehen. An der Schule können die Kinder ganz praktisch lernen, was es heißt, verantwortungsvoll zu handeln. An einem Montagmorgen laufen die Erstklässler in der Pause über den Rasen und sammeln Müll ein. Als es anfängt zu regnen, greifen die Großen aus der 5. Klasse den Lehrern schnell unter die Arme und lesen den Jüngsten etwas vor. Zurück im Unterricht haben die Kinder es an diesem Tag besonders schwer, aufmerksam zu bleiben. Einer der Jungen aus der Klasse quatscht im Geografieunterricht permanent mit seinem Banknachbarn. Als der Lehrer an den Tisch der beiden tritt, folgt aber keine Standpauke oder ein Donnerwetter. Er weist die Plaudertasche nur geduldig darauf hin, dass die Verantwortung für gutes Lernen bei jedem Schüler selbst liegt. Darum soll er sich bitte einen ruhigeren Platz suchen. Dass ein Großteil der Klasse barfuß zur Schule kommt, ist hingegen Teil der individuellen Freiheit. Die prächtige Feder, die am Haarreif eines Mädchens hin und her wippt, stört genauso wenig wie das Hasenkostüm eines ihrer Mitschüler. Als die Lesezeit beginnt, verteilen sich die Kinder wild über den ganzen Raum. Einige hocken zwischen den Bücherregalen, andere liegen ausgestreckt auf dem Teppich in der Mitte des Klassenzimmers. Wer sich an die Grundwerte hält, bekommt hier Freiheiten, die andernorts undenkbar wären. Das klingt natürlich alles sehr harmonisch, aber was ist eigentlich mit Kindern, die aus anderen Ländern kommen und integriert werden müssen? Blink Nummer 4. In Neuseeland lernen Kinder ihre Herkunft zu schätzen und erfahren, dass es auch andere wichtige Eigenschaften gibt. Eine Frage, die sich an deutschen Schulen immer dringender stellt, ist die nach der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Oft geht es dabei um Sprachkurse oder Kopftücher im Klassenzimmer. In Neuseeland ist man da bereits weiter. Verschiedene Identitäten werden hier nicht nur akzeptiert oder integriert, sondern regelrecht zelebriert. Als die Tochter von Verena Hasel an ihrem ersten Schultag voller Aufregung die Aula der Schule betritt, hängt dort extra für sie eine deutsche Flagge. Ein Willkommensgruß des Direktors. Daneben prangen 27 andere Flaggen. Ein schönes Zeichen dafür, dass so viele verschiedene Nationalitäten hier an einer Schule lernen. Auch Guten Morgen wird in mehreren Sprachen gesagt. Um ihr die Einsamkeit zu nehmen, bekommt das neue Mädchen aus Deutschland außerdem zwei Buddies zugeteilt. Das sind Kinder, die ihr in der Anfangszeit unter die Arme greifen und die Eingewöhnung erleichtern. So vergeht der Vormittag mit Fragen und Antworten wie im Flug und die drei brechen wie selbstverständlich zum gemeinsamen Mittagessen auf. Ein Höhepunkt an neuseeländischen Schulen ist jedes Jahr die klassenübergreifende kulturelle Woche. Hier lernen die Schüler zum Beispiel kubanische Tänze oder kochen gemeinsam traditionelle Gerichte aus Samoa. Am letzten Tag findet eine große Parade statt, bei der Lehrer und Kinder sich in etwas für ihr Land Typisches kleiden. Die Lehrerin der dritten Klasse kommt als Queen und winkt königlich. Ein Mädchen trägt einen indischen Sari und ihr Klassenkamerad aus Italien präsentiert sich in seiner Toga wie Cäsar persönlich. Doch die Kinder lernen auch, dass Herkunft nur eine Eigenschaft von vielen ist. Dazu passend lesen sie das Gedicht »Where I'm From« von George Ella Lyon. Die Amerikanerin erzählt darin, welche Dinge sie als Person geprägt haben. Anschließend schreiben die Schülerinnen Aufsätze mit Dingen wie »I'm from surfing«, »I'm from Brazil«, »I'm from the zoo where I touched a llama«. Dabei war der Umgang mit anderen Kulturen nicht immer so rosig. Neuseeland hat bis heute Verantwortung zu tragen für seine Behandlung der Maori. Im 19. Jahrhundert unterdrückten die Briten als Kolonialherren die Indigenen und ihre Kultur. Sie raubten ihre Besitztümer und verboten sogar ihre Sprache. Heute versucht das Land, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. In den Schulen werden die Traditionen des Volkes hochgehalten. Im Pflichtfach Te Reo lernt die Tochter der Autorin die Maori-Sprache. Danach geht's auf den Hof, wo sie jede Woche gemeinsam mit ihrem Direktor, den Lehrern und Mitschülern Haka tanzt. Eines der wichtigsten Rituale der Ureinwohner. Blink Nummer 5. Der Unterricht ist praxisnah und fächerübergreifend. An vielen Schulen haben Naturwissenschaften noch immer ein angestaubtes Image. Leistungskurse in Chemie, Physik oder Biologie lösen nur bei wenigen Kindern Begeisterung aus. Dabei braucht es nur ein bisschen Fantasie und Initiative, um den Funken zu entzünden. In Neuseeland weiß man das vor allem dank Alwyn Richardson. In den 50er Jahren unterrichtete Richardson in einem armen Dorf am Zipfel der Nordinsel. Die Schule hatte keine Mittel, um Unterrichtsmaterialien zu kaufen, und das Gebäude war dreckig und heruntergekommen. Um die Kinder trotzdem zum Lernen zu motivieren, begann Richardson mit dem zu arbeiten, was seine Schüler sowieso jeden Tag beschäftigte. So machte die Klasse in der ersten Woche einen Ausflug zu einer beliebten Badestelle am Fluss. Dort maßen sie den Salzgehalt und lernten direkt etwas über pH-Werte. Als einige Familienfarmen von einer Raupenplage heimgesucht wurden, durften die Kinder Exemplare in die Schule mitbringen und untersuchen. Fasziniert von den Mustern der Natur, entstanden bald selbstgemalte Bilder von Samen, Blumen und Tieren. Durch die lebensnahe Aufbereitung schaffte Richardson es, selbst Kinder aus bildungsfernen Schichten für seinen Unterricht zu begeistern. Ein Modell, das im Rest Neuseelands übernommen wurde. In Narrow Neck wurde zum Beispiel eine Antarktis-Expedition durchgeführt. Gespannt lauschten die Tochter der Autorin und ihre Mitschüler dafür den einführenden Erklärungen der Lehrer. Stellt euch vor, ihr seid Entdecker und wollt gemeinsam eine Forschungsreise zum Südpol unternehmen. Worauf müsst ihr euch einstellen? Was müsst ihr mitnehmen? Die Klasse teilte sich in kleine Gruppen auf. Einige Kinder fertigten Poster über die Fauna und Flora der Polarregion an. Andere recherchierten Wissenswertes über Hypothermie und legten eine Reiseroute fest. Am letzten Tag vor der Abreise brachten alle Kartons und Tücher von zu Hause mit, um aus ihnen ein Zeltlager zu basteln. Schließlich war es dann soweit. Ein großer Bus holte die Schüler samt Eltern und Lehrern zu einer Übernachtung im Aquarium ab. Hier konnten die Kinder ein paar echte Bewohner des Südpols live erleben. Die Pinguine. Noch heute bekommt Verena Hasels Tochter leuchtende Augen, wenn sie von diesem Erlebnis erzählt. Wer jetzt allerdings denkt, dass all diese Unterrichtsmethoden eher zufällig entstanden sind, der täuscht sich. Tatsächlich basieren viele Ansätze auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Blink Nummer 6. In Neuseeland werden Lehrer nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgebildet. In Deutschland herrscht ein Glaubenskrieg, wenn es um die Zahl der Schuljahre bis zum Abitur geht. Die einen schwören auf 13 Schuljahre, die anderen sind Fans des Turbo-Abiturs. Bundesländer wie Niedersachsen führten die Verkürzung auf 12 Jahre ein, nur um sie dann wieder abzuschaffen. Generell gilt, Deutschland neigt nicht nur beim Bildungssystem zu schnellen Reformen. Bildungsforscher wie Frank Lipowski von der Uni Kassel bemängeln jedoch, dass diese selten wissenschaftlich fundiert sind. und auch die Umsetzung wird meist nicht zu Ende gedacht. Dabei ist es gar nicht so schwer, Studien zu finden, die die Richtung vorgeben könnten. Das 2008 veröffentlichte Buch Visible Learning des Neuseeländers John Hattie ist so ein Wegweiser. Der Forscher wertet darin mehr als 5000 Einzelstudien aus, um herauszufinden, welche Faktoren den größten Einfluss auf die Qualität des Unterrichts haben. Die Klassengröße landet nur auf Platz 88 von 138. Ob der Unterricht frontal oder offen gestaltet wird, ist ebenfalls relativ egal, solange die Pädagogen engagiert dabei sind. Der Faktor, auf den es am meisten ankommt, ist nämlich die Lehrkraft selbst. Lehrerinnen und Lehrer haben es in der Hand, den Unterricht aktiv zu gestalten und zu strukturieren und auch einmal die Sichtweise der Lernenden einzunehmen. Neuseeland greift Überlegungen wie die von Hattie bei der Lehrausbildung auf. Lehrer und Lehrerinnen müssen laufend Weiterbildungen besuchen, um ihre Lehrerlaubnis im Dreijahresrhythmus erneuern zu können. Seminare von der Stange, die mit der Praxis wenig zu tun haben, gibt es nicht. Trainings werden stattdessen vor Ort durchgeführt, um sie an die Bedürfnisse der Schulen und Lehrerinnen anpassen zu können. In Narrow Neck kam die Ausbilderin Lucy Cheeseman gleich mehrmals vorbei. Beim ersten Besuch wurde die Unterrichtsplanung besprochen. Beim zweiten Mal gab die Expertin selbst Unterrichtsstunden, um den Lehrern bestimmte Methoden vorzuführen. Und beim dritten Mal hospitierte sie, um bei Bedarf zu unterstützen. Dabei müssen die Pädagogen nicht auf Ausbilder wie Lucy Cheeseman warten, um Feedback für ihren Unterricht einzuholen. Stattdessen konsultieren sie die Kinder einfach selbst. In einer dritten Klasse fragt die Lehrerin ihre Schützlinge regelmäßig, was sie über ihre Lerngewohnheiten wissen sollte. Ein Junge schreibt, ich kann nicht arbeiten, wenn es laut ist. Ein Mädchen aus der letzten Reihe antwortet, ich mag es, wenn ich beim Schreiben genug Zeit habe. Dies liefert der Lehrerin wertvolle Einblicke, damit sie in Zukunft noch individueller auf die Kinder eingehen kann. Blink Nummer 7. Um die jungen Menschen aufs Leben vorzubereiten, steckt das Curriculum voller universeller Kompetenzen. Falls du schon einmal versucht hast, dir den Lehrplan eines Bundeslandes zu Gemüte zu führen, wirst du möglicherweise nach kurzer Zeit verzweifeln. Da ist von Erbmodellen die Rede, von Niveaustufen A bis H oder von integrativen Modellen. Wäre es nicht viel schöner, wenn diese Dokumente für Eltern, Lehrer und Politikerinnen gleichermaßen verständlich wären? In Neuseeland umfasst das Curriculum aller Schulen des Landes gerade einmal 49 Seiten. Darin geht es um Kernkompetenzen, die junge Menschen auch in Zeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz gebrauchen können. Wer bei Kompetenzen an schwammige Floskeln denkt, liegt jedoch falsch. In Neuseeland werden diese konkret und leicht verständlich kommuniziert. So etwa die Kompetenz, sich selbst managen zu können. Das bedeutet, sich Ziele zu stecken und Pläne für das eigene Vorgehen zu entwerfen. Auf der anderen Seite sollen die Kinder aber auch lernen, wann sie die Initiative ergreifen müssen und wann es besser ist, sich anderen unterzuordnen. Die festgelegten Kompetenzen weiterzuentwickeln, ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Als die älteren Schüler in Narrow Neck den Treaty of Waitangi behandeln, die älteste Verfassungsurkunde Neuseelands, diskutieren sie anschließend, ob man dieses Datum zu einem Feiertag machen sollte. Die Befürworter stehen auf der einen, die Gegner auf der anderen Seite des Raumes. Wann immer die Schüler ein vorgetragenes Argument überzeugend finden, dürfen sie die Seiten wechseln. So lernen sie am eigenen Leib, flexibel in ihrem Denken zu bleiben. Ein beliebtes Fach in Neuseeland heißt Education Outside the Classroom. Teil davon ist das Solo Camp im letzten Schuljahr. Hier sollen die angehenden Absolventen abseits vom Alltag über ihr bisheriges und künftiges Leben nachdenken. Und sie sollen lernen, es mit sich selbst auszuhalten. Um mehr über diese Tradition herauszufinden, hat sich die Autorin mit Julia getroffen, einer Abiturientin aus Auckland, die gemeinsam mit ihrer Klasse und ihrem Lehrer 48 Stunden in einem Waldstück verbracht hat. Hier musste sie ihr Zelt so weit entfernt von den anderen aufbauen, dass sie sich weder sehen noch hören konnten. Im Rucksack Proviant, Wäsche, ein Schlafsack, ein Notizbuch und eine Trillerpfeife. Jeden Abend kam ihr Lehrer vorbei, um aus der Entfernung per Handzeichen zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Ansonsten war sie vollkommen auf sich allein gestellt. Auch wenn Julia nicht mit der zündenden Idee nach Hause kam, was sie in ihrem Berufsleben machen wollte, war der Trip trotzdem ein Höhepunkt ihrer Schulzeit. Schließlich hat die Abiturientin dort eines gelernt. Sie kann 2 Tage allein im Wald aushalten. Alles andere schafft sie also auch. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, lautet, dass das Bildungssystem Neuseelands vormacht, wie kindgerechter und wirkungsvoller Unterricht gelingen kann. Schüler und Schülerinnen müssen sich an Grundregeln und Werte halten, dürfen dafür aber barfuß oder im Kostüm in die Schule kommen. Sie müssen ihre Herkunft nicht verleugnen, lernen aber, dass es auch andere Werte gibt, über die man sich definieren kann. Fehler gehören selbstverständlich zum Schulalltag, denn nur so wird das selbstständige Denken gefördert und die Kinder und Jugendlichen kommen von allein auf die Lösungen für Probleme. Lehrer sind in Neuseeland aktive Gestalter, die sich laufend fortbilden müssen. Auf diese Weise schaffen sie es, ihre Unterrichtsinhalte interessant und lebensnah aufzubereiten. Das waren unsere Blinks zu Der tanzende Direktor von Verena Friederike Hasel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.